Folge 4. Cybersecurity, Teil 2. Wie du eine S7-1500 wirklich härtest. Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Letzte Folge war Theorie. IEC 62443 Security Level, Foundational Requirements, Zonen und Conduits. Das war die Landkarte. Heute setzen wir den Fuß auf die Straße. Heute Teil 2, eine konkrete Anlage. Eine konkrete Steuerung. Schritt für Schritt von der nackten CPU bis zur gehärteten Inbetriebnahme. Schaltschrank, Netzwerk, TIA-Portal. Drei Ebenen, eine Anlage, ein Ziel. Am Ende soll diese Maschine einem realistischen Angriffsszenario standhalten. In Folge 5 machen wir dann das große Bild. Maschinenverordnung, Cyber Resilience Act, NIS 2. Wer muss was, wann, wem melden? Plus die Frage, wie ein Hersteller das alles in einem Konformitätsbewertungsverfahren zusammenbringt. Heute also die Werkzeugfolge. Wenn du am Ende weißt, welche Häkchen du im TIA-Portal setzen musst, wo im Schaltschrank ein Schlüsselschalter hingehört und warum ein flacher Switch das schlimmste Sicherheitsproblem deiner Anlage sein kann, dann habe ich meinen Job gemacht. Pack dir Block und Stift dazu. Diese Folge zum Mitschreiben. Los geht's. Kapitel 1. Unsere Beispielanlage. Damit das nicht in Allgemeinplätzen versumpft, arbeiten wir heute an einem konkreten Beispiel. Stell dir folgende Anlage vor. Eine Apfellinie für Fruchtjoghurt. Mittelständischer Hersteller in Süddeutschland. Drei Linien, wir konzentrieren uns auf Linie 2. Stündlicher Output, rund 12.000 Becher. Die Steuerungstechnik, zentrale Steuerung, ist eine Siemens S7-1500F CPU 1500R13F-1PN. Daran hängen über Profine zwei dezentrale Peripherien, E200SP, eine an der Dosierstation, eine am Verschließer. Drei Frequenzumrichter Synamics G1020 für die Förderbänder. Ein Sicherheitstürschalter Psen von Pilz an der Wartungstür. Ein HMI, Comfort Panel TP700 Comfort. Vernetzt ist die Anlage über einen einfachen Scalens X-200 Switch mit 8 Ports. Der hängt am Werksnetz. Das Werksnetz hängt an einer Zyxel Office Firewall. Die hängt am Internet. Klingt nach normaler Mittelstandsrealität. Ist es auch. Und genau diese Anlage werden wir heute auseinandernehmen und neu aufbauen. Status quo aus Cybersecurity-Sicht, eine Katastrophe. Flaches Netzwerk, kein Zugriffsschutz auf der CPU, das HMI hat Standardpasswort, die Synamics hängen mit ihrer Webserver-Funktion offen im Netz und der Hersteller wartet die Anlage über eine TeamViewer-Verbindung, die der Werkstattleiter eingerichtet hat. Security Level dieser Anlage, faktisch null. ScriptKiddy reicht. Unser Ziel für heute, Security Level 2 stabil, mit klarem Pfad in Richtung Security Level 3. Das schaffen wir, ohne neue Hardware kaufen zu müssen. Mit ein paar Ausnahmen, auf die ich gleich komme. Aber zuerst der Schaltschrank. Kapitel 2. Der Schaltschrank. Physische Härtung. Cybersecurity fängt nicht im Netzwerk an. Sie fängt am Schloss vom Schaltschrank an. Wer am Eisen drankommt, kommt überall dran. Punkt 1. Das Schloss. Standardmäßig haben Rital- und Eldon-Schränke einen Doppelbart. Den Schlüssel hat in einem Lebensmittelbetrieb gefühlt jeder. Vom Schichtleiter über die Reinigung bis zum Externen. Das ist kein Schloss, das ist eine Geste. Erste Maßnahme, Profilhalbzylinder rein. Eigene Schließanlage für Schaltschränke. Wer einen Schlüssel hat, ist namentlich erfasst. Wer keinen braucht, hat keinen. Klingt banal, ist aber Pflicht. Im IEC-Audit ist das die erste Frage. Punkt 2, Schlüsselschalter für die Betriebsart. Eure S7-1500 hat einen Drehschalter mit RAN, Stop und MRES. Standardmäßig ist der so erreichbar, dass jeder, der den Schrank aufmacht, ihn bedienen kann. Was du brauchst, einen physischen Schlüsselschalter an der Schranktür, der die Betriebsartenwahl freigibt oder sperrt. Erst Schlüssel umdrehen, dann ran auf Stop. Das ist Foundational Requirement 2 in seiner einfachsten Form. Nutzungskontrolle. Auch physisch. Punkt 3. Die USB- und Speicherkarten-Slots. Eure CPU hat einen SD-Card-Slot. Eure HMI hat USB. Über genau diese Wege kommt Shardcode rein, wenn jemand mal eben einen Stick einsteckt, weil das Netzwerk gerade zickt. Erste Verteidigung, mechanische Abdeckung. Es gibt für so ziemlich jede CPU und jedes HMI passende Plomben oder Verschlusskappen. Zweitens, USB-Schutzhülsen, die nur mit Werkzeug entfernt werden können. Drittens, und das ist der entscheidende Schritt, eine Inventarisierung. Wer hat einen USB-Stick benutzt? Wann? Welcher? Klingt nach Bürokratie. Ist aber im Schadensfall das Erste, was jeder Forensiker fragt. Punkt 4. Die Engineering-Schnittstelle. Eure CPU hat einen X1-Port. Da hängt im Normalfall der Service-Laptop dran. Was passiert, wenn jemand einfach ein Kabel reinsteckt und mit seinem Laptop reinhüpft? Im aktuellen Zustand, er ist drin. Vollzugriff. Programm laden. Programm ändern. Sicherheit deaktivieren. Was du brauchst, eine konfigurierte Authentifizierung im TIA-Portal, dazu kommen wir gleich. Plus auf Schaltschrankebene, den X1-Port nicht von außen zugänglich machen. Wenn er für den Servicebetrieb gebraucht wird, dann an einer Service-Steckdose ausführen, die nur intern erreichbar ist. Wenn er nur im Notfall nötig ist, dann hinter einer Plombe. Punkt 5. Logging des Zugriffs. Manche Schränke haben heute schon Türkontaktschalter, die in der Steuerung ein Signal werfen. Mach das. Wer wann den Schrank aufgemacht hat, gehört in eine Datei. Im Idealfall mit Zeitstempel. Wer den Türkontakt mit dem Bedienpanel verbindet und einen Login-Eintrag erzeugt, hat einen großen Schritt gemacht. Und der letzte Punkt im Schaltschrank, Beschriftung. Was ist hier verbaut? Welche Firmware-Stände? Wer ist verantwortlich? Diese Informationen gehören nicht in einen Excel-Sheet im Büro, sie gehören mit ins Wartungsprotokoll am Schrank. Wer im Notfall reagieren muss, hat keine Zeit, sich erst durchzufragen. Kapitel 3. Das Netzwerk. Vom flachen Netz zur Zone. Zweite Ebene. Das Netzwerk. Hier liegt die häufigste Schwachstelle und hier macht ihr die größten Sprünge. Ausgangslage Erinnerung, ein Scalens X200, alle Teilnehmer in einem Subnetz, hängt am Werksnetz, das hängt am Internet. Erste Sünde, der Switch ist ein dummer Switch. Er trennt nichts. Wenn der Synamix auf einmal merkwürdige Pakete sendet, weil er gehijackt wurde, gehen die ohne Filter an die CPU. Was du brauchst, eine industrielle Firewall zwischen Anlagennetz und Werksnetz. Konkrete Optionen, die in der Praxis passen. Option A, eine Scalens S615. Siemens Welt integriert sich nahtlos ins TIA-Portal, kann Profinet inspizieren. Kostet je nach Variante zwischen 2100 und 4000 Euro. Option B, ein Phoenix Contact M-Guard. Sehr beliebt im Mittelstand, kann VPN für Fernwartung gleich mitmachen. Vergleichbarer Preisrahmen. Option C, ein Hirschmann Ego. Robust, gut in heterogenen Netzen. Tendenziell etwas teurer, dafür auch in härteren Industrieumgebungen einsetzbar. Welche du nimmst, hängt vom Rest deiner Infrastruktur ab. Wenn ihr eh schon Siemens Hardware fahrt, ist die Scalens der Weg des geringsten Widerstands. Wenn ihr eine gemischte Landschaft habt, ist M-Guard oft pragmatischer. Egal welche, die Konfiguration folgt demselben Schema. Whitelist statt Blacklist. Heißt, erlaubt ist nur, was explizit freigegeben ist. Alles andere wird verworfen. Konkret für unsere Joghurtlinie, vom Werksnetz darf das MES auf die CPU zugreifen, aber nur auf einen einzigen TCP-Port, den OPC-UA-Port 418. Sonst nichts. Kein Webserver, kein FTP, kein Telnet, kein Ping. Vom Service-Laptop des Herstellers darf nur über VPN auf eine definierte Service-IP zugegriffen werden und auch nur dann, wenn der Wartungsschlüsselschalter im Schrank umgelegt ist. Zweite Sünde im Ausgangszustand, die Webserver der Synamix-Antriebe sind aktiviert. Im Auslieferungszustand, mit Standardpasswort. Erste Maßnahme, Webserver deaktivieren, wenn nicht zwingend gebraucht. Wer ihn braucht, setzt erstens ein eigenes, starkes Passwort und zweitens schränkt er den Zugriff per Firewall auf eine definierte Service-IP ein. Dritte Sünde, VLANs werden nicht genutzt. Selbst wenn ihr nicht gleich mit einer Firewall startet, ein Managed Switch und ein Minimum an WLAN-Segmentierung sind Pflicht. Ein WLAN für Steuerung. Ein WLAN für HMI und Visualisierung. Ein WLAN für Wartungszugänge. Diese drei können auf einem Switch laufen, müssen aber sauber getrennt sein. Konkrete Empfehlung für die Joghurtlinie: den vorhandenen Scalens X200 ersetzen durch einen Scalens XC200 oder XR500. Beide sind Managed, beide können VLANs, beide kosten in der Größenordnung des Vorgängers, nur eben mit Hirn drin. Vierte Sünde, die TeamViewer-Verbindung. Stopp das. Heute. Sofort. TeamViewer auf einem Anlagen-PC ist eine offene Tür ins Internet, kontrolliert von einem deutschen Cloud-Anbieter. Im Schadensfall steht ihr im Auditbericht ganz weit oben. Was ihr braucht, eine kontrollierte Fernwartungslösung. Optionen. Variante 1, eine Industrie-VPN-Lösung. Genugate, OpenVPN auf der NGuard, Siemens Cinema Remote Connect. Verschlüsselte Verbindung, definierte Authentifizierung, Logging. Kostet Geld, ist aber das Mindeste. Variante 2, ein Jump-Host im DMZ. Der Hersteller verbindet sich auf einen dedizierten Server in einer abgegrenzten Zone und von dort, mit einem zweiten Schritt, auf die Anlage. Die Anlage selbst ist nie direkt aus dem Internet erreichbar. Egal was, drei Dinge müssen erfüllt sein. Erstens, die Verbindung wird nur aktiviert, wenn sie gebraucht wird. Schlüsselschalter, Freigabe durch den Operator oder Token. Zweitens, jede Sitzung wird gelockt. Wer hat sich wann verbunden, was hat er gemacht? Drittens, Multifaktor-Authentifizierung. Passwort allein reicht nicht. Wenn ihr genau diese drei Punkte umsetzt, habt ihr beim Audit einen riesigen Pluspunkt. Und im Ernstfall einen erheblich geringeren Schaden. Kapitel 4. Die CPU. Das TIA-Portal Schritt für Schritt. Jetzt zum Kern. Die S7-1500F. Die zentrale Steuerung. Was muss konkret im TIA-Portal eingestellt werden, damit aus dem Auslieferungszustand eine gehärtete Komponente wird? Schritt 1. Schutzstufe und Zugriffsschutz aktivieren. Im TIA-Portal Eigenschaften der CPU, Reiterschutz und Security. Standardmäßig ist hier kein Schutz aktiviert. Das ist gefährlich. Wer drankommt, kann alles. Stelle die Schutzstufe auf Vollschutz, also Schutzstufe 4. Heißt, kein Lesezugriff, kein Schreibzugriff, kein HMI-Zugriff ohne Anmeldung. Klingt drastisch, ist es auch. Aber alles andere ist zu schwach. Anschließend definierst du Benutzer und Rollen. TIA-Portal V17 und neuer kann das richtig sauber. Mindestens drei Rollen. Rolle 1, Operator. Darf den Prozess bedienen, sieht das HMI, kann nicht ans Programm. Rolle 2, Servicetechniker. Darf parametrieren, Variablen ansehen, Diagnose machen. Darf nicht laden, nicht stoppen, keine Sicherheitsfunktion ändern. Rolle 3, Sicherheitsverantwortlicher. Darf alles, inklusive F-Programm laden. Genau eine Person, im Notfall zwei. Jeder Benutzer bekommt eigene Zugangsdaten. Kein Sammelpasswort. Wer das nicht hat, hat keinen Zugriffsschutz, sondern Theater. Schritt 2, Webserver härten oder deaktivieren. Eigenschaften der CPU, Webserver. Wenn ihr ihn nicht braucht, Häkchen raus. Punkt. Wenn ihr ihn braucht, weil zum Beispiel die Instandhaltung über das Tablet draufschauen will, HTTPS aktivieren, HTTP deaktivieren, eigene Zertifikate hochladen, Webserver-Benutzer mit eigenen Passwörtern definieren. Anonymen Zugriff abschalten. Zugang zum Webserver per Firewall auf definierte Quell-IPs einschränken. Niemand außerhalb des Werknetzes hat dort etwas zu suchen. Schritt 3, Schnittstellen härten. Eigenschaften der Profinet-Schnittstelle. Reiterzugriffsschutz. Hier kannst du einstellen, welche Dienste auf dieser Schnittstelle erlaubt sind. Standardmäßig sind alle aktiv. Du brauchst nicht alle. Aktiviert lassen, Profinet.io, OPCUA, das brauchst du für den Prozess. SNMP, wenn ihr Monitoring habt. Deaktivieren, Webbrowser Access für Wartungszwecke, wenn nicht gebraucht, NTP-Client, wenn ihr lokale Zeitsynchronisation habt, DCP-Suchdienst nach der Inbetriebnahme. Bei der zweiten Schnittstelle, X2, falls ihr eine zweite habt, komplett separieren. Die ist für die HMI-Anbindung, die hat im Steuerungs-WLAN nichts verloren. Schritt 4, OPC-UA absichern. OPC-UA ist heute der de facto Standard für die Kommunikation zwischen Steuerung und übergeordneten Systemen. MES, ERP, SCADA. Wer OPC-UA falsch einrichtet, hat ein Riesenloch. Im TIA-Portal OPC-UA-Server konfigurieren. Zwei Punkte sind kritisch. Erstens, Sicherheitsmodus. Stellt das auf Sign-in Encrypt. Heißt, jede Nachricht ist signiert und verschlüsselt. Nicht nur signiert. Nicht nur verschlüsselt. Beides. Standardmäßig ist NAN aktiv. Das ist Klartextfunk. Lass das nicht so. Zweitens, Authentifizierung. Stellt das auf Username plus Passwort, idealerweise zusätzlich auf Zertifikat. Anonymous komplett deaktivieren. Wer ohne Zugangsdaten verbinden kann, ist drin. Bonus, definiert eine Server-Methodenliste, in der nur die Variablen exponiert werden, die das MES wirklich braucht. Nicht den ganzen Datenbaustein veröffentlichen, nur die Tags, die nach außen müssen. Schritt 5, NoHo-Schutz. Eigenschaften eines Bausteins, Reiter NoHo-Schutz. Hier verschlüsselst du den Programmcode mit einem Passwort. Wer den Baustein öffnen will, braucht das Passwort. Wer es nicht hat, sieht nur die Schnittstelle. Zwei Anwendungsfälle. 1. Der Baustein enthält Geschäftslogik, Rezepturen, Algorithmen, die euer Wettbewerbsvorteil sind. 2. Der Baustein ist sicherheitsrelevant. Niemand soll ihn ohne Wissen ändern können. Wichtig, NoHo-Schutz ersetzt nicht den Zugriffsschutz auf CPU-Ebene. Beides muss zusammenspielen. Schritt 6. Kopierschutz. Verwandter Mechanismus, anderer Zweck. Kopierschutz bindet einen Baustein an eine bestimmte CPU. Anhand der Seriennummer der CPU oder anhand einer Speicherkarte. Wer den Baustein auf eine andere CPU lädt, bekommt eine Fehlermeldung. Anwendungsfall, du baust eine Maschine, lieferst sie aus und willst nicht, dass der Kunde dein Programm einfach kopiert und auf 10 andere Maschinen lädt. Oder umgekehrt, du willst nicht, dass jemand eine getauschte CPU mit altem Programm bestückt, ohne dass das auffällt. Schritt 7, F-Konfiguration absichern. Sicherheitsspezifisch. Eure CPU ist eine F-CPU. Heißt, sie hat ein Sicherheitsprogramm. Das Sicherheitsprogramm hat eine eigene Schutzschicht. Im TIA-Portal Sicherheitseinstellungen. Stellt ein eigenes F-Passwort, das nur der Sicherheitsverantwortliche kennt. Aktiviert die Funktion, dass Änderungen am F-Programm nur mit Multifaktor möglich sind, sofern eure TIA-Version das schon kann. Aktiviert das Logging der Sicherheitsänderungen. Jede Änderung am F-Programm muss nachvollziehbar sein. Wichtig, das F-Passwort ist nicht das CPU-Passwort. Zwei verschiedene Welten, zwei verschiedene Passwörter. Wer das vermischt, schwächt beides. Schritt 8, sichere Kommunikation aktivieren. Wenn eure CPU mit anderen CPUs oder Geräten kommuniziert, dann nicht im Klartext. Im TIA-Portal, Verbindungseigenschaften, Sicherheit. Aktiviert TLS für PG-Kommunikation, für HMI-Kommunikation, für die Verbindung zwischen mehreren CPUs. Das setzt voraus, dass alle Beteiligten die TLS-fähigen Firmware-Stände haben. Bei der 1500-Familie ab Firmware 2.8 aufwärts kein Problem. Wer noch 2.2 fährt, sollte ohnehin updaten. Schritt 9, Logging und Diagnosepuffer. Der Diagnosepuffer der CPU ist euer eingebautes Logbuch. Standardmäßig hat er 500 Einträge. Das ist nach einer guten Stunde Betrieb voll und der älteste Eintrag fliegt raus. Im Schadensfall ist der Puffer leer, bevor jemand draufschaut. Was tun? Diagnosepuffer regelmäßig auf einen externen Server spiegeln. Idealerweise an ein SIEM-System. Wenn das zu viel ist für den Anfang, mindestens einmal täglich auf einen zentralen Log-Server kopieren, skriptbasiert. Eintragstypen, die ihr besonders im Auge behalten müsst, Anmeldungen, fehlgeschlagene Anmeldungen, Wechsel der Betriebsart, Programmänderungen, Konfigurationsänderungen, Sicherheitsereignisse. Genau diese Einträge sind Gold wert, wenn der Auditor fragt, warum vor 3 Wochen die Sicherheitsfunktion deaktiviert war. Schritt 10 – Backup und Wiederherstellung. Vergessen wir das nicht. Cybersecurity ist nicht nur Verteidigung, sondern auch Wiederherstellung. Was passiert, wenn eure CPU nach einem Angriff komplett neu aufgesetzt werden muss? Was ihr braucht, ein vollständiges TIA-Portal-Backup, regelmäßig abgelegt, an einem Ort, der vom Anlagennetz getrennt ist. Ein zweites Backup offline, auf einem Datenträger im Tresor. Plus eine dokumentierte Wiederherstellungsprozedur, die idealerweise einmal im Jahr geprobt wurde. Wer das nicht hat, ist im Schadensfall geliefert. Wir haben in der Branche Fälle gehabt, in denen Anlagen nach einem Ransomware-Angriff 3 Wochen stillstanden, weil das Backup nicht wiederherstellbar war. 3 Wochen Stillstand bei Joghurt heißt, Verträge gebrochen, Kunden weg, Existenzgefahr. Kapitel 5. Die HMI. Oft vergessen, immer kritisch. Zwischenstopp HMI. Eure Comfort Panels sind im Grunde kleine Windows- oder Linux-Computer. Sie haben USB, sie haben Netzwerk, sie haben einen Browser, manche haben WLAN. Sie sind, je nach Konfiguration, das schwächste Glied der Kette. Punkt 1, Standardpasswort raus. Werksauslieferung der Comfort Panels, ein Sammelpasswort, das jeder Servicetechniker kennt. Sofort ändern. Eigene Benutzer mit Rollen analog zu den CPU-Rollen. Punkt 2, SM-Add-Server-Funktion. Erlaubt Fernzugriff auf das HMI, im Werksauslieferungszustand oft aktiv. Deaktivieren, wenn nicht zwingend gebraucht. Wenn doch, dann verschlüsselt und mit eigenem Passwort. Punkt 3, USB-Speicher. Comfort Panels nehmen USB-Sticks an. Sehr praktisch für Rezepturwechsel und für Transferaufgaben. Sehr gefährlich für Schadcode-Einfuhr. Konfiguriert die Panels so, dass sie USB-Sticks nur lesen, wenn sie über ein definiertes Verzeichnis zugreifen. Das geht in den HMI-Eigenschaften. Punkt 4, Browserfunktion. Manche Comfort Panels können Webseiten anzeigen. Wenn das nicht gebraucht wird, deaktivieren. Wenn doch, dann auf eine Whitelist von erlaubten URLs einschränken. Punkt 5, Bildschirmsperre. Klingt simpel. Ist Pflicht. Nach 3 Minuten Inaktivität sperrt der Bildschirm. Entsperren mit persönlichen Zugangsdaten. Wer das nicht hat, hat im Schichtwechsel jeden mit Vollzugriff. Kapitel 6. Updates und Patch Management. Drittes großes Thema, das in der Praxis oft komplett ignoriert wird. Updates. Realität in vielen Anlagen, die Firmware ist die, die bei der Inbetriebnahme drauf war. Vor 6 Jahren. Mit allen seitdem entdeckten Schwachstellen. Das geht nicht mehr. Mit der neuen Maschinenverordnung wird vom Hersteller erwartet, dass die Maschine über ihren Lebenszyklus aktualisiert werden kann. Vom Betreiber wird erwartet, dass er die Updates auch einspielt. Wie macht man das, ohne die Produktion zu kippen? Erstens, Update-Strategie definieren. Welche Komponenten werden wann aktualisiert? Steuerung jährlich im großen Wartungsfenster. Switch Firmware halbjährlich. HMI-Patches vierteljährlich. Antriebe nur bei sicherheitsrelevanten Updates. Zweitens, vor jedem Update ein vollständiges Backup. Vor und nach. Wer die Reihenfolge nicht kennt, erst Backup, dann Update, dann Funktionstest, dann zweites Backup. Drittens, Testumgebung. Ja, das kostet. Eine kleine Test-CPU, ein Test-HMI, ein Testantrieb. Bevor das Update auf die Produktion geht, läuft es im Labor. Wer keine Testumgebung hat, fährt jedes Update auf gut Glück. Im Lebensmittelumfeld geht das nicht. Viertens, Schwachstellenmonitoring. Siemens hat einen Product CERT. Pilz veröffentlicht regelmäßig Sicherheitsadvisories. Phoenix, Hirschmann, Schneider, alle haben das Abonnieren. Lesen. einordnen. Wenn ein Advisory eure Komponenten betrifft, in die Update-Pipeline. 5. Verantwortlichkeit. Wer ist im Betrieb für das Patch-Management der OT zuständig? Eine namentlich benannte Person. Mit Vertretung. Wer das nicht hat, hat auch keine Updates. Kapitel 7. Logging und Monitoring. Augen offen halten. Bisher haben wir verteidigt. Jetzt zur Erkennung. Foundational Requirement 6 aus der letzten Folge, zeitnahe Reaktion auf Ereignisse. Realität, die meisten Anlagen merken einen Angriff erst, wenn die Produktion stillsteht. Dann ist es zu spät. Was ihr braucht, ist eine Kombination aus drei Dingen. Erstens, Logs. Von der CPU, vom HMI, vom Switch, von der Firewall, vom Wartungszugang. Alles, was logfähig ist, loggt. Und alle Logs gehen an eine zentrale Stelle, einen Log-Server oder ein SIEM. Zweitens, Regeln. Was ist normales Verhalten, was ist auffällig? Beispiele. Eine Anmeldung am Service-Passwort um 2 Uhr morgens. 3 fehlgeschlagene Anmeldungen hintereinander. Ein neuer Datenstrom auf der Firewall, den es bisher nie gab. Ein Reboot der CPU außerhalb des Wartungsfensters. Drittens, Alarme. Wenn eine Regel zuschlägt, geht eine Meldung raus. SMS, E-Mail, Anruf, irgendwas. Auch nachts. Auch am Wochenende. Konkret für unseren Joghurthersteller. Open Source Optionen, mit denen man pragmatisch starten kann. Wazu? Open Source SIEM lässt sich auf einem kleinen Server in der Werkstatt aufsetzen. Kann Logs von Linux, Windows und Industriegeräten einsammeln. Ist nicht hübsch, aber funktioniert. Security Onion. Komplett Distribution mit Intrusion Detection, Log Management, Visualisierung. Etwas größer in der Lernkurve, dafür mächtiger. Wer kommerziell will, Splunk, IBM QRadar, Microsoft Sentinel. Alle teuer, alle gut. Egal welche Lösung, der erste Schritt ist immer der gleiche. Was loggt überhaupt heute? Was nicht? Wie weit zurück sind die Logs verfügbar? Wer schaut sich das an? In den meisten Anlagen ist die Antwort auf alle 4 Fragen, nichts, alles, gar nicht, niemand. Wenn ihr nur eines nach dieser Folge umsetzt, dann das aktiviert Logging. Schickt es an eine zentrale Stelle. Schaut einmal pro Woche drauf. Mehr braucht es nicht für den Anfang. Kapitel 8. Die 10 häufigsten Fehler. Bevor wir zu den Takeaways kommen, hier die Fehler, die ich in der Praxis am häufigsten sehe. Wenn du einen davon erkennst, hast du eine Hausaufgabe. Fehler 1, Standardpasswörter überall. Die CPU mit Werkspasswort. Das HMI mit Sammelpasswort. Der Switch mit Admin-Admin. Die Synamics mit leerem Passwort. Fehler 2, flaches Netzwerk. Alle Komponenten in einem Subnetz, ohne WLAN, ohne Firewall, mit dem Werksnetz verbunden. Fehler 3, Webserver der Antriebe aktiv und ungeschützt. Synamics, Movitrive, Lenze, alle haben Webserver. Im Auslieferungszustand oft an, oft mit Standardpasswort. Fehler 4, Teamviewer für die Fernwartung. Oder Anydesk. Oder LogMeIn. Alle drei sind in Industrieumgebungen tabu. Es gibt industriegerechte Alternativen. Fehler 5, USB-Sticks ohne Kontrolle. Der Servicetechniker kommt mit dem privaten Stick, lädt das Programm rauf, geht wieder. Niemand weiß, was sonst noch auf dem Stick war. Fehler 6, keine Backups. Oder Backups, die noch nie zurückgespielt wurden. Wer ein Backup hat, das nie getestet wurde, hat kein Backup. Fehler 7, veraltete Firmware. Stand bei Inbetriebnahme. Seitdem nicht mehr angefasst. Mit allen bekannten Schwachstellen. Fehler 8, kein Zugriffsschutz auf der CPU. Schutzstufe nicht aktiviert. Wer dran ist, kann alles. Fehler 9, F-Programm ohne eigenes Passwort. Wer ans Standardprogramm darf, darf auch ans Sicherheitsprogramm. Fehler 10, niemand ist zuständig. Die IT sagt, das ist Produktion. Die Produktion sagt, das ist IT-Ergebnis, keiner. Wenn du in deinem Betrieb einen oder mehrere dieser Fehler findest, dann ist die Reihenfolge zur Behebung in etwa, zuerst Standardpasswörter weg, dann Backups einrichten, dann Netzwerk segmentieren, dann Updates planen. Den Rest in Ruhe nachziehen. Kapitel 9. Takeaways. Was du aus dieser Folge mitnehmen solltest. Erstens, Cybersecurity beginnt am Schaltschrank. Schloss, Schlüsselschalter, USB-Sperren, Türkontakt. Das physische Niveau ist die Basis von allem. Zweitens, ein flaches Netzwerk ist der größte Hebel. Eine industrielle Firewall plus Segmentierung in Zonen ist die wichtigste Einzelmaßnahme, die ihr machen könnt. Davor ist alles andere geschenkte Mühe. Drittens, im TIA-Portal sind 10 Schritte Pflicht. Schutzstufe 4, Benutzer und Rollen, Webserverhärten, OPC-UA mit Sign-in-Encrypt, NoHo-Schutz, Kopierschutz, F-Programm separat, sichere Kommunikation, Logging, Backup. Keine Magie, aber jeder Punkt muss sitzen. Viertens, die HMI ist oft das vergessene Einfallstor. Standardpasswort raus, SM@RT-Server prüfen, USB einschränken, Bildschirmsperre an. Fünftens, Updates sind Verteidigung. Wer alte Firmware fährt, ist verwundbar. Strategie, Backup, Testumgebung, Verantwortlichkeit. 4 Bausteine, ohne die kein Patch-Management funktioniert. 6. Logging und Monitoring sind kein Luxus. Ohne Logs keine Erkennung. Ohne Erkennung keine Reaktion. Wenn nichts anderes, dann fangt mit Logging an. 7. Die 10 häufigsten Fehler kennen, abhaken, weg damit. In der Reihenfolge, Passwörter, Backups, Netzwerk, Updates. Sonntag. Das war Folge 4. Cybersecurity Teil 2. Die Werkzeugfolge. Wer bis hierhin durchgehört hat, hat eine konkrete Roadmap im Kopf. Mein Tipp, druck dir die Liste der 10 TIA-Portalschritte aus, häng sie an die Schreibtischlampe und arbeite sie an deiner nächsten Anlage einmal komplett durch. Eine Anlage. Einmal vollständig. Das schult mehr als 10 theoretische Schulungen. In der nächsten Folge schließen wir den Cybersecurity Block ab. Folge 5. Wie greifen Maschinenverordnung, Cyber Resilience Act und NIS 2 ineinander? Wer ist Hersteller, wer ist Betreiber, wer hat welche Pflicht? Was passiert bei einer Sicherheitslücke? Wer muss innerhalb von 24 Stunden was an wen melden? Und wie bringt man das in einem sauberen Konformitätsbewertungsverfahren zusammen? Das wird die Folge, in der die Puzzleteile zusammenfallen. Wenn du dich gerade gefragt hast, bin ich Hersteller oder Betreiber und welche Pflicht trifft mich konkret, dann genau dafür ist Folge 5 da. Wenn dir die Folge geholfen hat, leite sie weiter an deine Kollegen aus IT, Konstruktion und Instandhaltung. Cybersecurity ist und bleibt eine Mannschaftsaufgabe. Bis zur nächsten Folge. Und denk dran, eine sichere Maschine ist nicht die teure, sondern die, an der jemand wirklich nachgedacht hat. Tschüss.